Olli und ich begrüßen euch zu einem weiteren Special, dass es euch in der Nazi-Pause nicht allzu langweilig wird. Unser heutiger Gast ist Patrick Folletti, wohl allen bekannt als Goalie-Trainer der Schweizer Nazi. Er führt aber auch seine eigene Goalie-Schule, wo er Jugendlichen Grundlagen vom Goalie-Sein beibringt, dass die Schweiz weiterhin auf so grossartigen Nachschub auf dieser Position kann zählen. Seine Trainingsmethoden zählen weltweit zu den innovativsten. Dabei hat es auch Momente gegeben, wo Diego Benaglio sich ein bisschen gefühlt hat, als wäre er in der Disco. Über diese Themen und seine Karriere reden wir in seiner Episode. Ciao Fox, schön bist du bei uns.
Hallo zusammen, danke für die Einladung.
Herzlich willkommen.
Sehr gerne. Danke. Würdest du noch etwas ergänzen oder beschreibt das deine aktuelle Situation ein bisschen weit?
Ja, gross und ganze hast du getroffen, glaube ich. Und von daher kann man das Gespräch starten mit einem guten Gefühl.
Wunderbar, freut mich doch. Ja, ich würde sagen, zum Starten schauen wir doch ein bisschen zurück, kommt in die Vergangenheit und schauen, woher bist du gekommen, was hast du gemacht, dass du jetzt mit deiner Expertise kannst da sein. Ich habe als ersten Punkt eigentlich deinen Abstecher, wo du von Mendrisio zu GC gewechselt hast. Ich weiss nicht, hast du noch etwas zu Mendrisio sagen oder wenn wir gerade bei GC einsteigen?
Ja, Mendrisio ist doch der Anfang vom Ganzen. Von daher
auch Heimat, oder?
Sehr, sehr wichtig, ja, meine Heimat. Auch wenn ich mittlerweile mehr Jahre in der Deutschschweiz bin als in Tessin. Ja. Also man merkt immer noch nicht an mein Deutsch, aber es ist so.
Ich höre das jetzt, glaube ich, schon charmant. Okay.
auf jeden Fall, ja, dort bin ich gestartet mit 16 in der ersten Mannschaft, erste Liga. Und ich wollte nach Zürich gehen, um zu studieren und nicht um Fußball spielen.
Okay.
Ah,
okay.
Und das ist der primäre Beweggrund gewesen. Ich hatte aber Fußball damals schon sehr, sehr gern und ich habe Gelegenheit gesucht, in Zürich zu trainieren. Und nach langem Hin und Her, ich hätte müssen beim FCZ landen, laut meinem damaligen Präsidenten, weil ich kenne jemanden und so weiter und so fort. Und nach 4 Wochen, wo ich sehr genossen habe in Zürich, ohne Training, als Junge, 19-Jährige, ja, die Großstadt, ich habe ein paar andere Ecken kennengelernt, die auch interessant waren. Ja. Aber am Schluss bin ich doch bei GC gelandet als Gast. Und nachher wirklich Zufallprodukt, bin ich dort ein bisschen länger geblieben. Habe ich einen Vertrag unterschrieben und die tolle Erfahrungen mit der Champions League erleben.
Also ist eigentlich dein Studentenjob gewesen?
Sozusagen. Also ich habe das Studium ein quer finanziert. Vielleicht auch eine kleine Anekdote. Man kann sagen, jetzt nach so vielen Jahren genau 330 Franken im Monat verdient.
Ja.
Und ich glaube, ich bin in der Geschichte, auch wenn in kein Geschichtsbücher drin ist, als der billigste Champions League-Spieler der Welt, weil dem Vertrag habe ich auch Champions League gespielt. Ja. Aber es sind doch ein paar Franken an Prämien dazugekommen, wo Jahr, als Student sehr hilfreich gewesen sind.
Sehr schön, ja. Du bist ja dort in ein Team gekommen, du bist ja Ersatzgoalie gsi hinter dem Zubi, der ja auch noch relativ jung war. Aber ich habe mir kurz erst angeschaut, was das sonst noch für ein Team war und musste sagen, da hast du gerade ein paar coole Spieler vor dir gehabt, mit einem Mats Green, Ramon Vega, Murat Yakin, Geiger, Smiljanic, Haas, Koller, Vogel, Kubi. Oder auch ein Rainer Bieli, das ist unsere Legende, wo wir immer wieder drauf kommen. Wie ist das gewesen, wenn man jetzt sieht, was die für einen Weg gemacht haben? Da sind ja einige Trainer darunter. Hat man das schon dort ein bisschen gemerkt, dass das Leitwölfe sind? Oder?
Also es sind sehr grosse Persönlichkeiten in der Mannschaft. In erster Linie, klar, Top-Fußballer, wirklich eine coole Truppe, eine sehr Latino geprägte Team. Ein paar Namen hast du selber erwähnt, also wirklich coole Zeiten. Eine oder andere war schon gegen Ende Karriere, also wie ein Allen Geiger. Und das hat man schon gemerkt aus der Bank, dass er als Trainer denkt. Also ich habe ihn als Generale genannt. Das war mein General, ich habe sehr viel können profitieren. Die anderen vielleicht waren viel zu jung, um schon zu sagen, irgendwann werden sie Trainer, aber alle mit großem Fußballverständnis, Fußballintelligenz und das zeigen sie jetzt in einer anderen Aufgabe.
Genau. Wie ist denn so die Standing in der Mannschaft? Du sagst es, also du bist ja Ersatzgoalie und dann sind die riesen Namen und du hast es, ich weiß nicht, ob das ein bisschen noch ein Understatement war, aber du hast jetzt eigentlich gesagt, ich bin quasi zufälligerweise dort reingekommen, hat man dich das auch spüren lassen? Ist das noch eine Zeit gewesen, wo auch wirklich so ein bisschen, eben die Jungen müssen mal die Bälle tragen und Goal umeinander schleppen? Wie war die Zeit so gewesen?
Es war sehr spannend gewesen, weil ich auch in zwei komplett andere Welten ständig hin und her geschwitzt zwischen Schule, Uni, Studentenleben. Also ich bin doch für 5,50 Franken in der Mensa essen am Mittag und nicht im Restaurant mit den Jungs, hätte ich mir nicht können leisten. Die zwei Welten waren schon total auseinander. Aber ich muss sagen, die haben mir wirklich sehr gut aufgenommen. Und nach die paar Einsätzen, die ich gehabt habe, wirklich Teil der Mannschaft. Ich war ein bisschen die Maskottin und vielleicht als Bestätigung von dem kann ich mich erinnern, wenn ich schlussendlich zum Erik Vogel gegangen bin nach 2,5 Jahren und gesagt, ich bin gerade Nummer 2, ich kann nicht auf der Bank hocken und dann zuschauen, ich wollte weg. Und er hat gesagt, nein, du bist zu wichtig für die Mannschaft, ich will nicht, dass du weggehst. Also ich habe schon mit Stellenwert, klar, mit anderen Aufgaben. Und damals ist es wirklich so gewesen, dass du die Bälle hast müssen tragen, die Hütli hast müssen tragen, die Tore hast müssen versorgen. Das sind andere Zeiten gewesen.
In dieser Zeit aber auch zweimal Meister geworden. Eben, du hast gesagt, du hast auch ein paar Einsätze gehabt, sind glaube ein, zwei Match in der Liga gewesen, aber eben, du hast auch angesprochen, die Champions League Spiele sind glaube ich 3 gewesen, die du dürfen machen. Und nachher hast du aber dann trotzdem den Weg einmal genommen, wo du hast wollen spielen wahrscheinlich, oder? Und dann hast du, sag jetzt mal, einen Weg zurückgemacht oder einen Schritt zurückgemacht, eigentlich in die Nazi B mit 23. Ist das schwierig gewesen?
Überhaupt nicht, weil für mich stand das Spielen im Vordergrund. Ja, ja. Es gibt wirklich Goalie, wo Nummer 1 sind, von der Eigenschaften her, und Goalie, wo das Nummer 2, und von denen habe ich grossen Respekt. Und es ist schwieriger, einen guten Nummer 2 zu finden, als einen guten Nummer 1. Aber ich war ein Nummer 1. Ja. Und von daher war kein Rückschritt, war ein Schritt vorwärts. Ich konnte nach Schaffhausen unter professionellen Bedingungen. Wir haben auch am Morgen und am Nachmittag trainiert, meine Match können machen. Und am Schluss ist es doch aufgegangen, habe ich den Weg zurück doch gefunden.
Genau. Ich möchte noch mal schnell einhaken. Du hast gesagt, es gibt Goalies, die respektierst du dafür, dass sie Nummer 2 sind. Würdest du sagen, das sind Persönlichkeiten, die das einfach auch können und du bist die Persönlichkeit nicht gewesen, oder?
Genau. Das ist schon verdammt schwierig, die ganze Woche zu trainieren, immer das Maximum zu geben und im Wissen auch jede Sekunde, dass am Wochenende nicht spielst. Und mit dem Aufgabe können umgehen, das ist verdammt schwierig, das kann nicht jeder. Und die das gut können, die sind eine unglaubliche Mehrwerte für der Goalie, der spielt, aber für das ganze Team.
Das ist eigentlich schon noch speziell, oder? Es braucht ja einen enormen Antrieb, dass man überhaupt auf das Niveau kommt, auch Nummer 2 zu sein. Und Nummer 2 muss ja auch immer genug gut sein, um Nummer 1, wenn etwas passiert, Verletzung, Sperre, kann ersetzen. Ich finde das immer sehr schwierig, das zu verstehen auch, oder? Das sind alles Profisportler mit enormem Antrieb, auch mit einem gewissen Ego. Kannst du dir das erklären? Eben, du bist nicht der Typ eigentlich. Du sagst, ich bin es eins sein.
Genau, ich bin so gewesen, aber ich habe jetzt vor allem in meiner zweiten Karriere als Trainer immer wieder auch mit dieser Problematik zu tun. Also der geeignete Nummer 2 und in der Nationalmannschaft ist noch viel schwieriger, weil sie sind Nummer 1 im Club und plötzlich müssen sie eine andere Rolle spielen in der Nationalmannschaft. Und du brauchst schon spezielle Eigenschaften, einen spezielleren Charakter. Es kann auch durchaus möglich sein, dass die Top Nummer 2, die können nicht unter mit dem Druck, der am Sonntag vielleicht vorhanden ist, mit dem ganzen in Stadion sie whatever. Und von daher, es ist gut, zum Glück gibt es solche Profile und vor allem für mich ist wichtig, zusätzlich, dass wirklich schwieriger ist, einen guten Nummer 2 zu finden, als einen guten Nummer 1.
Wir haben ja im Podcast auch schon darüber geredet, über Goalies, die sich entschieden haben, lieber bei einem grossen Club Nummer 2 zu sein, als bei einem kleinen Club Nummer 1. Du hast den umgekehrten Weg gemacht, weil du gesagt hast, ich muss einfach am Samstag oder am Sonntag auf dem Platz stehen.
Definitiv, weil für mich habe ich wirklich gemerkt, es geht nicht. Es war eine grosse Frustration, am Sonntag sitzen zu bleiben. Dann lieber eine Liga tiefer, dafür jede Wochenende auf dem Platz zu stehen.
Und nachher bist zurück in die Zentralschweiz, also bist in die Zentralschweiz gekommen, zu Luzern, als Stammgoalie. Hast aber natürlich dort auch deine Konkurrenz gehabt. Ich weiss, Eben, wir sind beides Siggeborg Luzern-Fans. Bin nicht mehr ganz sicher, wie die Situationen waren. Ich weiss, du hast Golaviti gehabt, Ike Jurunu sicher, Jerry Bali haben mir noch aufgeschrieben. Beim Golaviti und Bayern bin ich ziemlich sicher gewesen. Dort war es, glaube ich, relativ klar gewesen, dass du aus Eis bist. Beim Ike Jurunu bin ich nicht ganz sicher gewesen. Hat es dort ein Konkurrenzkampf gegeben? Oder,
Also die Situation ist noch komplexer, als was du geschildert hast. Ich weiß nicht, der eine oder andere kann sich gut erinnern. Mein Transfer ist genau im Sommer 1999 zustande gekommen, ist mit der legendären Aktion vom Kohler und Konsorten, wo über das Wochenende 4 Millionen Garantien müssen auf Bern bringen.
Stimmt.
Also ich bin schon rausgehockt vor dem Teletext damals und habe gewartet, bekommen sie die Lizenz oder nicht, weil das war die Voraussetzung, darf ich nach Luzern gehen oder eben nicht.
Also dass Luzern nicht bankrott geht. Ist
genau, genau. Also dort wirklich Sonntagabend, ich kam das Telefon und ich bin Sonntagabend mit dem Auto von Schaffhausen in der Innenstadt da in Luzern und dann den Vertrag physisch irgendwo in einem Restaurant da in Luzern unterschrieben. Und so ist es gestartet, aber wir waren 15 Spieler. Also dort war noch kein Baili rum, kein Schruno rum und whatever, sondern dort war noch ein Guido Schnarwiller. Ich weiß nicht, wer sich das kann erinnern. Stammkeeper von Schattdorf, erste Liga. Der war mein erster Konkurrent. Ja. Nach einem Zweikampf in der Vorbereitungsphase war die Sache mehr oder weniger klar. Alle anderen sind gekommen durch Verletzungen. Wir hatten noch sogar einen Franzosen für eine kurze Zeit da, so in der Position Goalie Nummer 2. Es sind viele Goalies rausgekommen. Und vor allem, eine hast du vergessen, also eigentlich der Stammgoalie damals ist ein gewisser Stefan Lehmann gewesen. Er war verletzt, Knorpelverletzung gehabt und war noch nicht klar, kommt er wieder zurück. Ja. Und der Steph hat sich grosse Hoffnungen noch gemacht, zurückzukommen. Und nachher im Dezember hat er müssen irgendwie eingestehen, es geht nicht mehr. Und der Steph ist schlussendlich Goalie-Trainer geworden von uns. Oder? Ja. Aber die Konkurrenz belebt das Business, das habe ich sogar gern. Das pusht mich oder hat mir gepusht und von daher hat nicht so eine große Rolle gespielt, wer neben mir gestanden ist. Ja. Ich wollte spielen und ich habe gespielt, das ist das Wichtigste.
Ja, ich habe mir Steff Lehmann wirklich nur als Goalie-Trainer aufgeschrieben und wollte sagen, was hast du von ihm mitgenommen?
Unglaublich viel. Das war eine sehr intensive Zeit mit dem Steff. Für ihn war auch etwas Neues, weil von heute auf morgen ist er Trainer geworden, Goalie-Trainer geworden. Aber das Allerwichtigste, was ich vom Steff mitgenommen habe, ist sicher die Mentalität, die Überzeugung, gut zu sein und unerschrocken zu sein, egal was oder wer auf dich zukommt. Das hat er vorlebt, das hat er in jedem Training verlangt und diese Energie war schon beeindruckend. Mhm.
Täuscht das von außen? Es ist auch schon recht lang zurück, auch jetzt für mich, als ich auf der Altalmend dich gesehen habe oder auch eine eben Stefan Lehmann. Täuscht das oder sind ihr ein bisschen ähnliche Typen? Also halt eben, dass ihr recht ein bisschen gegen aussen sind, natürlich auf dem Feld sicher. Ich weiss nicht, wie es privat ist. Aber ich hätte jetzt das von außen so ein bisschen eingeschätzt. Oder
täuscht
das?
Ja, es auf den ersten Blick täuscht nicht. Ja. Also ich glaube, wir sind beide zwei Goalie, wo mit und aus der Emotionen gelebt haben, diese Emotionen auch gebraucht haben zum Leisten. Von daher, nachher würde ich schon sagen, der Steff ist ein bisschen verrückter gewesen als ich.
Ja. Sicher sehr extrovertiert, ja.
Sicher, ja. Ja, ich habe mir auch noch kurz aufgeschrieben, wir sind auch Fußball-Nostalgiker, ich habe mir dort auch ein paar Namen aufgeschrieben, die du gespielt hast. Sie sind nicht ganz so gross gewesen, sage ich jetzt mal, wie bei GC-Zeiten, aber trotzdem, es war auch ein Tommy Weiss dort gewesen. Ein Speicher hast du auch noch kennengelernt. Und ich habe vor allem gestaunt, wie viele coole Stürmer als Luzern in dieser Zeit gehabt, wo du da gewesen bist, mit einem Alexander Reh, Contini, wieder ein Kubi, du hast den getroffen, wieder nach GC, Les Kufo, Alex Frey, Nestor Subiat, also ja, Creme de la Creme, oder?
Branca ist auch
mal. Ja,
das sind immer wirklich kurze Abstecher gewesen. Ja. Sie sind für ein paar Monate, eine oder der andere ist eine Verstärkung, eine oder der andere ein bisschen weniger, wenn man im Raum los. Aber was spannend ist, ist die junge Truppe, die zusammengekommen ist damals, alle Restposten, sage ich mal so. Alex Frey von Thun, ich bin von Schaffhausen, Christoph Speicher von Münzingen. Und es war... Es ist immer schwierig zu sagen, welcher Moment deiner Karriere der schönste war und welches Team. Aber ich muss sagen, der erste Jahr FC Luzern, wo wir 0,0 Kredit hatten, auch von der Öffentlichkeit, und wir doch, glaube ich, Fünfte geworden sind die Saison, mit coolen, jungen, ungerigen Fußballern. Wir haben auf dem Platz und neben dem Platz unglaublich Spass gehabt. Und spannend ist, zum Schauen jetzt im Nachhinein, wer welchen Weg gemacht hat. Mhm, also klar. Wenn ich denke, was Wuju seit Jahre bei IBE macht, Alex hat auch seinen Weg gemacht, zuerst als Spieler auf internationaler Ebene, jetzt als Trainer. Und ja, es sind Zeiten, wo ich immer gerne zurückblicke.
Nimmt man so Kontakt auch noch mit, oder ist das eher außergewöhnlich, dass man dann mit dem einen oder anderen, oder ist das mehr so, eben, wenn man sich dann irgendwo mal in einem Stadion über den Weg läuft, hat man Freude, aber sonst?
Ja, Fußball ist schon ein kurzfristiges Geschäft. Also damals, ich bin auch sehr jung, aber ich bin doch ein bisschen älter. Ich war ein bisschen der Papi, habe ich immer meine Kinder benannt. Und wir haben versucht, den Kontakt zu behalten. Es gibt zum Beispiel Melchior Arnold, auch eine Legende, wo wirklich pflege, auch wenn er jetzt in Ibiza wohnt, zurück auf Ibiza. Also da sehe ich wirklich jedes Jahr und höre uns oft. Die andere ist Fußball Schweiz klein, und durch meinen Job hast du immer wieder Kontakte, und es ist immer schön, wenn ich den Alex oder den Wujo sehe, aber es ist nicht, dass wir gemeinsam ein Bierli trinken.
Du hast vorher irgendwie gesagt, kurzen Abstecher. Ich werde das gerade übernehmen für deine nächste Station. Du hast mit 27 dir noch gesagt, ich wollte jetzt trotzdem noch ins Ausland. Du bist auf die Insel gegangen, Derby County. Ist eine Abstiegssaison gewesen. Ich habe kurz auch angeschaut, was du für Konkurrenz auf deiner Goalie-Position hast. Die ist eindrücklich gewesen, jetzt mich dunkt, mit dem Mart Pom. Lee Grant, der spielt heute noch, habe ich gesehen gehabt.
Wirklich?
Also bei Man United halt jetzt irgendwie die dritte Goalie, also spielen ja in dem Fall nicht mehr, aber man hört ja immer etwas über die Inseln, oder? Dass das sehr, sehr unpersönlich ist, dass einfach die Leute reden nicht mit dir, das heisst dann, du spielst oder spielst nicht, bist auf der Tribüne, spielst einmal. Du hast zwei Premier League Spiele können machen. Wie war die Zeit für dich?
Es ist crazy. Also zuerst muss ich dich korrigieren, ich kann nicht in Ausland gehen.
Okay.
Ja, vielleicht in Intercroft war irgendwo ein Traum da, aber habe ich mich nie gewagt, um zu sagen, ich bin genug gut, um in Ausland zu gehen. Ist wirklich wieder ein bisschen der gemeinsame Nenner von meiner Karriere als Spieler. Okay. Zufall. Ist jemand auf mich zugekommen, das war wieder eine schwierige Zeit, der Konkurs vom FC Luzern im Dezember, neue Verträge müssen aushandeln und. Anyway, durch viele Zufälle bin ich wirklich in eine Nebelnachtaktion vom Trainingslager mit Luzern in Napoli über Mailand nach England geflogen, und am nächsten Tag, ohne zu wissen, wieso und warum, habe ich einen Vertrag unterschrieben. Krass. Bei Derby County, weil es hieß, wir brauchen einen Goalie. Mhm. Und kam zu dem Training, und auf dem Trainingsplatz standen 5 Goalies. Mhm. Alle 3 Köpfe grösser als ich, und ich dachte, Scheiße, was machen wir da? Und das war wirklich eine Ellbogen. Das war wirklich ein Riesenkampf. Und was du angesprochen hast, hat mich auch schockiert. Du bist gewohnt aus der Schweiz, Teamgefüge, zusammen etwas zu erreichen. Da war wirklich Überlegungskampf. Hast du 45 Profis, damals sind nur 16 auf dem Matchblatt gelandet. Also du kannst dir vorstellen, was unter die Woche gelaufen ist. Ich weiß noch, das erste Tag, glaube ich, haben alle gedacht, was ist da für ein Idiot. Ich habe die Runde von der Kabine, und dann jeder will die anschütteln und nice to meet you. Und alle haben mir angeschaut, was willst du? Geh hockey dort und trainieren und fertig. Oder? Also das ist schon krass gewesen. Im zwischenmenschlichen Bereich. Ich habe doch einen oder anderen guten Kollegen können gewinnen. Vor allem mit den Ausländern. War eine südamerikanische Fraktion. Mit Luciano Zavagno, der auch in Italien gespielt hat, habe ich heute noch Kontakt. Und das war unser kleines Team im Team. Aber sonst warst du wirklich auf dich selber gestellt.
Ja. Das ist ja, wie wir jetzt vorhin gehört haben, sicher nicht die erfolgreichste Saison in deiner Karriere gewesen. Vielleicht greife ich jetzt ein bisschen vor, aber was hast du mitgenommen aus dieser Zeit? Also ich denke, das ist schon etwas Spezielles. Also jetzt nicht mal nur im Fußball, aber wenn man mal ein Jahr einfach im Ausland ist und dann unter solchen Bedingungen sowieso.
Ja, unglaublich viel. Also, ist klar, ist sehr kurz gewesen, ist eine halbe Saison, aber unglaublich intensiv. Ich bin allein übergegangen. Ich bin 100% auf mich gestellt gewesen. Ich habe 6 Monate in einem Hotel. Im Nachhinein keine gute Wahl von mir gewesen. Das war nicht einfach. Hast du einmal pro Tag trainiert, hast du kein Sozialleben, viel Zeit allein verbracht. Das hat mir schon unglaublich geprägt. Und die Premier League, aber rundherum, dass die ganze Maschine Premier League, die Intensität der Premier League, war eine große Schulung für mich. Und ich glaube, das Allerwichtigste, wo ich mitgenommen habe, war, dass in der Schweiz haben sie dir irgendwie in der Ausbildung einen Weg gegeben. So machst und so kommst du am Ziel. Und dort dann müssen feststellen, es geht auch anders. Also diese auch Lockerheit im Grunde genommen, wenn nicht alles nach Plan geht, dass du trotzdem in der Lage bist, eine gute Leistung abzuliefern. Das war in vielen Hinsichten angefangen, blöde Beispiel, was man isst vor dem Spiel. Also das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Also, ja, man hört ja aus England immer wieder so Stories, eben aus, ja, auch noch ein bisschen früher, eben, wo man denkt hat, eigentlich für so eine Liga, wo relativ viel Prestige hat, ist das eigentlich sehr untypisch. Also dort ja, gewisse Sachen nicht so professionell wie
andere. Also, kannst du ein Beispiel sagen?
Ja, es ist sehr britisch, ja, sehr gerne. Ich habe auch viele Beispiele. musst du dich vorstellen, jetzt zum Beispiel, korrekterweise muss ich sagen, das Beispiel, wo ich jetzt erzähle, ist nach Derby entstanden. Das war in Schottland, aber das ist eine ähnliche Situation, wo ich auf Suche war, auf Probetraining war. Muss ich vorstellen, einen Tag vor dem Spiel kommt der Physio und fragt, was willst du morgen essen? Und dann schaust du schon komisch und sagst, ja, was auf den Tisch kommt, ist Matchtag. Nein, du kannst wählen. Okay, dann nimmst du ein bisschen Teigware und irgendwie ein Stück Poulet und that's it. Nächsten Tag kommst du im Restaurant und du musst dir vorstellen, grosser Tisch, 20 Spieler, kommen die Serviertochter mit den Teller, die vorbestellt worden sind. Und ja, wer hat Teigwaren und Poulet? Und ich habe die Hand gestreckt und nebendran würde Pommes, Beans, Bacon und alles Mögliche gegessen, 2 Stunden vor dem Match.
Wow, okay, das tut meinem Magen jetzt schon weh. Ja.
Wurde bei Derby County, ja, weiß ich noch, 17-jähriger Spieler für 3 Millionen Pfund eingekauft. Der ist immer der letzte Woche ist am Morgen, hast können frühstücken im Trainingsgelände. Er ist schon umgezogen, Schuhe an die Füße und er ist schnell zum Koch und er hat 2 Eier reingepackt. Bogen und ein bisschen Bacon und 10 Minuten später ist er auf dem Platz. Aber der ist gerannt. Er ist gesäckelt und kretschet. Und dort, klar, kannst du es ja wahrscheinlich nicht jeden Tag machen, aber hat mir eine gewisse Lockerheit von dem, was da in der Schweiz entweder so und funktioniert oder es funktioniert eben nicht.
Ah, spannend.
Ja, sehr spannend, ja. Ja, und dann bist du wieder zurück in die Schweiz gekommen, oder? Also wieder in die Innerschweiz. Hast du gedacht, da gehen wir nicht weg. Und dann bist du zum SC Kriens. Ist wieder Nazi B gewesen. Und hast dort 127 Spiele können machen. Wie ist es zu dem Entscheid gekommen? Ich meine, du warst Premier League gewesen, auch schon dort eine der grössten Ligen und dann gehst du in Nazi B.
So Kriens, krass. Ja. Das ist wieder ein Zufall. Also bei Derby war es so, gewesen, dass wir sind wir abgestiegen. Ja. Und der Club war sehr zufrieden und wir haben den Vertrag eigentlich mündlich schon vereinbart. Ja. Kannst du dir vorstellen, ich bin zurück in der Schweiz, zum Glück damals hatte ich noch keine Familie und ich habe mich abgemeldet. Wohnung weg, bin ich sogar Militär, habe ich mich abgemeldet. Ich gehe auf dem Insel, 3 Jahre Vertrag. Und alles schon organisiert. 20 Jahre später warte ich immer noch auf den Vertrag. Der ist physisch nie gekommen. Wirklich.
Okay.
Und dann bin ich wirklich, auf Deutsch gesagt, in der Scheiße. Ja. Kakavonika, ich habe alles organisiert, dass ich nach England gehe, aber ich bin doch in Luzern. Aha. Bin ein Kollege gewohnt, er hat ein Hotel und ich bin in Besenkammer oben gewesen, in Ergiswil, das weiß ich noch. Und einfach mit 2 Koffern und gewartet, dass mein Berater anruft und sagt, ich habe etwas gefunden. Und so sind damals Horror, heute nachhinein coole Erfahrungen entstanden. Probetraining in Avellino, Probetraining bei Coventry City, Probetraining eben in Schottland. Wirklich, am Schluss aber ist nicht aufgegangen.
Wo bist du denn in Schottland gewesen?
Kilmarnock hat er
gesagt. Ah, ja. Okay.
Ein bisschen weiter weg, 10 Minuten von Glasgow. Ja. Auch Premier League Verein, aber ein kleinerer Verein. Ja. Coole Sachen erlebt. Ja. Damals habe ich sie weniger als cool angeschaut. Heute wirklich schön gewesen. Ja. Und zwischendurch, weil ich ein bisschen schnell weggegangen von Luzern im Januar aus dem Trainingslager. Ich könnte nicht Luzern fragen, kann ich bei euch mich fit behalten? Habe ich bei Kriens das gemacht. Und Zufall war, ich habe nichts gefunden. Das war schon September. Kriens, der Goalie hat den Kreuzband gerissen. Also gut, ich komme für 4 Monate. 4 Monate Vertrag. Bis Dezember gehe ich sowieso weg. Dann 6 Monate verlängert. Am Schluss sind doch 5,5 Jahre geworden.
Ja, man kann nicht alles planen, oder? Und ja, du hast in der Zeit auch mit einem Claudio Lustenberger zusammengespielt. Und was ich halt mir aufgeschrieben habe, ist das Sturmduo, das ihr dort kennt, Maurizio Melina, ist, ich glaube, jedes Mal, wenn mir Radio gelost hat, irgendwie, und der Kriens ist gesehen, einfach er ein Goal geschossen. Das Bomber. Ist meine Erinnerung an ihn. Und,
also Übernahme Bomber.
Genau, so. Ja. Oder mit Marinko Jurendic kennt man heute auch noch, oder? Beim FCZ als Sportdirektor. Ist auch eine coole Truppe gewesen, nehme ich an, oder?
Also. Unglaublich. Also, wir sind die letzte Saison, wo schlussendlich aufgehört hat, sind wir bis, glaube ich, 3 Wochen vor Schluss, Erste. Wir wären in der Superlicht aufgestiegen, was der Horror gewesen wäre für den ganzen Verein. am Schluss haben wir nicht mehr mögen, weil wir haben alle gearbeitet, aber es ist eine coole Saison. Das ist eine richtige Familie und da pflege ich, ist vielleicht die Ausnahme. Klar, ich wohne immer noch in Luzern, ist einfacher mit 4, 5 Spielern. Wir treffen uns regelmäßig, wir hören uns regelmäßig. Mein zweiter Goal ist sogar Gotti von meinen Kindern und. Also ja. das ist etwas Schönes und die 5,5 Jahre Kriens wirklich etwas einmalig.
Am Fuß von Pilatus.
Genau.
Ja, und nachher hat es ja ein Karriereende gegeben, das 3 Jahre gedauert hat und nachher hat es eigentlich ein Comeback gegeben. Und das habe ich nicht mehr ganz auf dem Radar gehabt. Also du bist zurück zu GC, hast aber dort kein Spiel gemacht. Dort bin ich nicht ganz sicher gewesen. Also du bist als Spieler wieder zurück, oder?
Nein, das ist nicht ganz korrekt.
Das ist nicht richtig.
Also, da hat Google dir die falschen Informationen gegeben.
Ja, Transfermarkt. Ich habe gedacht, es kann fast nicht sein, dass du mit so talentierte junge Goalies eigentlich als, ich habe zuerst gemeint, gehst du zurück als Mentor, weil du hast dort Lorenzo Bucchi gehabt, ist schon 25 in dir gewesen, aber du hast einen Jan Sommer gehabt oder einen Raphael Spiegel, der sehr, sehr lange
das Recht hat. Nein, es gibt eine Zwischenstation und okay. Das ist auch wieder sehr speziell gewesen. Das heisst, meine letzte Saison bei Kriens, ich habe noch 50% in der Schule gearbeitet, als Sportlehrer bei Ebikon und dann habe ich gelitschuttet am Abend.
Ja.
Und dann die letzte Saison kam im Sommer, sehr spät, die Anfrage vom FC Luzern, ob ich bereit wäre, 3 bis 4 Mal in der Woche die Goalies von der ersten Mannschaft zu trainieren. Ja. Also der junge Dave Zibum, oder?
Ja, genau.
Einfach so meinen Namen machen.
Ja.
Und auch neben nach der Aktion, ich müsste meinen Stundenplan ändern in der Schule, dass überhaupt möglich war. Zum Glück, der Rektor ist eine FCL-Fans gewesen und er hat am Sonntag alles bastelt, da sind andere Lehrerkollegen steinessig geworden, aber ist aufgegangen für mich. Ja, und da bin ich immer in der Schule am Morgen, mit der Vespa durchgefräse von Ebikon auf der Almend, der Dave trainiert, wieder zurück in der Schule und am 5 am Abend bin ich selber in Training gegangen. Das habe ich ein Jahr lang gemacht. Das ist ein riesiges Jahr, wo ja dazu kam, glaube ich, 8. Finale oder 4. Finale Cup-Spiele. Kriens gegen Luzern, super, oder? Also du trainierst einen, spielst du gleichzeitig in der anderen Verein. Und dann dort war für mich klar, A, diese Spenzung kann ich nicht auf ewig behalten. Und B, ich wollte wirklich unbedingt den Job als Goalie-Trainer ausüben, 100% ausüben. Ich habe den Vertrag bei Kriens aufgelöst, habe ein Jahr Pause in der Schule, weil das Risiko habe ich nicht gewusst. Gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ja, so ist meine Goalie-Trainer-Karriere eigentlich gestartet und erst später, nach 2 Jahren, als Goalie-Trainer bin ich zu GC gestossen.
Stimmt, ja. Okay. Ja, wenn man seine Notizen würde richtig lesen. Aber stimmt, das ist wirklich auf Transfermarkt. Ist der Abstecher noch, den ich mir einfach nicht erklären konnte?
Aber zu deinem Schutz, es gab bei GC, glaube ich, die erste Saison, die Situation, dass wir unglaublich viele Verletzte hatten. Ja. Und die haben müssen meinen Pass reaktivieren als Spieler. Und ich bin tatsächlich auf dem Matchblatt auf der Bank für ein Spiel, wo wir gegen Bellinzona, glaube ich, 7-0 oder 8-0 gewonnen haben und der Lorenzo Bucchi im Tor stand. Vielleicht ist das, was bei Transfermarkt Verwirrung geführt hat.
Ich glaube, es ist das gewesen. Das erste Spiel von der Saison, glaube ich, ist der Lorenzo Bucchi im Goal gewesen. Du, glaube ich, auf der Bank. Und nachher ist der Jan Sommer, glaube ich, ausgelehnt worden von Basel.
Von Via Vaduz. Korrekt.
Ja. Okay. Gut, gibt's doch noch Sinn. Ergibt das noch Sinn.
Wenn wir jetzt zurückschauen, so die aktive Karriere, eben, denke auf die ganze Trainergeschichte, können wir nachher dann definitiv auch noch sprechen. Was würdest du jetzt sagen, was ist als Spieler dein grösster Erfolg gewesen? Also, wo du persönlich jetzt beurteilst? Ich meine, klar, in der Trophäensammlung sind es natürlich die Meistertitel gewesen, aber dort hast du noch nicht so einen riesen Anteil gehabt. ist es trotzdem das? Oder gibt es andere Momente, wo du sagst, nein, auf das bin ich eigentlich am stolzesten?
Also die Meistertitel bei GC überall nicht. Also wenn du die erste Saison habe ich ein Spiel gemacht, die zweite Saison habe ich vielleicht 6-7 Spiele gemacht, ich habe sie gar nicht gezählt, freust du dich, aber am Schluss, am Ende der Meisterschaft, wenn du den Pokal in die Hände hast, war nicht das Gleiche, wenn du die ganze Saison durchgespielt hättest. Und das ist etwas, wo ja stolz bin drauf, aber ist ein Fakt. Ich glaube, die Tatsache, dass ich als junger Tessiner, wo nie im Leben gesagt hat, ich möchte Profifußballer werden, also das habe ich wirklich nie eigentlich gesagt, unglaublich viel gesehen von dieser verrückten Welt in die verschiedensten Facetten. Und das ist das, was mir erfüllt, dass ich jetzt 10-12 Jahre lang als Sterfe mache und unglaublich viele Erfahrungen können sammeln. Das ist das Schönste und das ist vielleicht das Wichtigste, wo mir hilft, heutzutage in meine neue Aufgabe.
Gibt es einen Moment oder eine Saison oder irgendetwas, wo du sagst, das wurmt mich jetzt im Nachhinein am meisten, dass ich das nicht geschafft habe oder dass das in dem Moment nicht funktioniert hat?
Vielleicht formuliere ich anders, aber es gibt einen Moment und das war die zweite Saison FC Luzern. Unglaublich gut, unglaublich konstant, von links und rechts auch relativ hoch gejubelt. Und ich werde nie im Leben die Bestätigung haben und bekommen. Aber dort muss ich ehrlich, jetzt kann ich das sagen, damals habe ich niemand etwas so gesagt, aber ich habe mir schon Hoffnungen gemacht, dass es vielleicht für eine Nummer 3 in der Nazi würde reichen. Das war gerade der Umbruch in der Nazi. Und ich vermute, aber das sind Vermutungen von mir, wenn ich nicht bei Luzern so eine Saison gespielt hätte, wäre ich in die Nazi hineingekommen. Damals war Luzern vielleicht nicht die erste Adresse im Schweizer Fußball. Whatever. Das hat mir schon ein Moment ein bisschen gestresst und gestört. Und sonst nein. Alles, was ich gemacht habe, habe ich mit 300%iger Leidenschaft gemacht. Ich bereue überhaupt nichts. Würde genau gleich weitermachen.
Was ist das für ein Umbruch gewesen in der Nazi? Ist das Pascolo fertig gewesen?
Genau, und dann, nein, das ist ein bisschen später. Marco ist 94 noch im Tor gestanden. Genau. Dort ist die neue Generation, eben Zubi war wieder ein Thema. Nachher, wer war noch dort? Das, glaube ich,
Stiel
das,
wahrscheinlich.
Stiel, Huber vielleicht noch. Ich muss
das haben wir recht viel noch ausprobiert, oder? Im Goal, oder? Dort hat's also Gormann-Böff und so, oder ist das vorher noch gewesen?
Das war Joel ist vorher gewesen.
Joel ist, okay.
Aber dort habe ich aus meiner Sicht sehr subjektiv gedacht, es könnte, also nicht als Nummer 1, um Gottes Willen, aber mindestens der Wiese wäre nicht schlecht gewesen.
Ja, das ist ja, glaube ich, auch eine gute Überleitung, oder? Seit 2011 hast du ja trotzdem noch die Nazi geschafft. Aber das mal in einer anderen Rolle als Goalie-Trainer. A-Nationalmannschaft habe ich mir aufgeschrieben, aber eben, du hast im Vorgespräch gesagt, ja, du musst schon sehen, es ist nicht nur A-Nationalmannschaft. Was beinhaltet das sonst noch?
Alles, was mit einem Goalie-Trainer oder mit einem Goalie zu tun hat, von Deko-Bereich bis zum mit A-Nationalmannschaft. Also bin wirklich zuständig für drei Bereiche im Grunde genommen. Das ist einerseits National Teams mit der A-Nazi, wo jeder mir sieht ab und zu im Fernsehen und die meinen, Schocki leben, oder? Immer ein bisschen auf Reise und auf dem Bankli hocken. Das ist ein Teil meines Jobs, aber nachher kommen alle Junioren-Auswahlen. Bis und mit die erste Selektionen im Bereich von Futeco, das ist eine große Kuche. Die andere sehr große und wichtige Teil ist die Ausbildung, Torwarttrainerausbildung, wo ich zuständig bin für die Inhalte und nachher die Vermittlung. Und das dritte Teil, wo dieses Dreiecksystem, wo einmalig ist in der Schweiz, ist die Betreuung von der Partnerschaften. Das heisst, im Juniorenbereich, zum Beispiel FC Luzern, ist eine Partnerschaft, wo ich direkt betreue. Bist du oft vor Ort mit dem Torwarttrainer, mit dem Gabi Wüttrich und sein Team. Durch die Haustusche bist du mir ein Unterstützer, ein Coach und so weiter und so fort. Und das ist ein bisschen meine Aufgabefelder, wo ich im Verband habe.
Gehst denn du, also gehst, das, du hast jetzt FC Luzern gesagt, das wird ja bei allen Vereinen sein, mindestens in der Nazi A. Gehst du auch die Wiesen durch, wir möchten, dass das Goalies in diesen und diesen Bereichen in der Schweiz besonders gut sind? Also irgendwelche, keine Ahnung, Vierjahresziele oder irgendetwas? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, etwa so. Also sehr einfach formuliert, aber es geht in die Richtung. Und das ist eben mit diesen drei Ecken, die wir haben, wo wirklich einmalig ist, musst du dir vorstellen, du kommst jetzt als Trainer in einen Kurs und ich erzähle dir, die Wand ist rot. Du gehst zurück in den Club und erzählst du deine Goalie, die Wand ist rot. Und schlussendlich, der junge Goalie von Luzern zum Beispiel kommt in der Nazi und dort wird auch gesagt, die Wand ist rot. Also dieses System ist sehr gebunden und es sind sehr kurze Wege und das hat uns ermöglicht, in den letzten 12 Jahren unglaubliche Fortschritte zu machen und das Endprodukt sehen wir schlussendlich oben, oder? Was wir für Goalies haben, in welchem Ausmaße, was auf einer Seite schön ist, auf die andere Seite ist...
Kann leider nur einer spielen, oder?
Genau, aber das ist ein bisschen die Art und Weise zum Schaffen. Wir haben klare Vorstellungen, wie das Goalie-Training soll aussehen und nach ersten Schwierigkeitszeiten, Umdenkzeiten, wir haben, sage ich, 99% von den Trainern von Genf, von Chiasso bis auf Basel und nach der Ostschweiz über, wo nach die gleichen Prinzipien schaffen. Und das ist ein bisschen unsere Aufgabe als Verband, das Vorleben und schauen, dass er auch weiter vermittelt wird.
Wie viel Prozent ist denn das ungefähr, das Engagement?
250. Okay. Auf dem Papier ist 100. Ja, okay.
Es ist, du bist 100% angestellt.
Ich bin 100% angestellt. Aber da in den Job kannst du nicht die Stunden aufschreiben. Und vor allem, es ist eine Stärke und gleichzeitig das Leid von mir ist meine Leidenschaft. Und wenn du etwas leidenschaftlich machst, manchmal vergisst du, was für Zeit ist und bist immer noch ein bisschen am Schaffeln. Aber solange das Ganze rundherum und das ist die Familie, wo unglaublich unterstützt und meine Frau, wo mir die Rücken unglaublich frei behaltet, das kann ich so machen, wie ich das gerne habe.
Du hast jetzt vorhin angesprochen, eben die Ausbildung eigentlich von den Vereinen oder von den Trainern. Es gibt ja aber dann auch noch den Kontakt zu den Spielern. Ich habe auch auf Social Media gesehen, dass du amigs unsere, eben so ein bisschen die im erweiterten Kader oder die im Nazi-Kader eigentlich die Goalies auch besuchst. Wirklich vor Ort bist, ob du bei Gladbach bist oder bei Montpellier, kannst du gut reinschauen. Wie kann man sich das vorstellen? Du kommst einfach dort hin, sagst so, hey, ich komme jetzt ein bisschen das Training zuschauen oder mache da mit. Oder redest du mit denen auch und sagst, hey, ich würde gerne das trainieren und dann sagen sie, du, er ist bei uns angestellt. Oder wie funktioniert das? Das kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen.
Ja, das ist ein Prozess. Ja. Ich kann mich erinnern, der erste Reise, die ich gemacht habe, war bei Wolfsburg und das ist eine super Aktualität, weil damals der Trainer war ein gewisser Felix, wo wieder im Rampenlicht steht, der Quelitz. Und ich habe Diego besucht. Ja. Du musst dir vorstellen, ich habe angefangen, wir haben ein olympisches Spiel vor der Türe im 12. und Diego war klar, dass er unsere Nummer 1 und nachher habe ich gewusst, nach den olympischen Spielen werde ich die Anazi betreuen und Diego war damals der Nummer 1. Und ich kannte Diego nur wie du und ich. Also wir zwei.
Aus dem Fernsehen,
aus den Zeitungen. Ich kannte ihn nicht persönlich. Und für mich ist unglaublich wichtig, bevor der Torhüter kennenlernen, dass ich der Mensch kennenlerne. Und deswegen bin ich 5 Tage, und das war Januar, es gibt schönere Orte im Januar zu besuchen als Wolfsburg, kann ich euch garantieren, um ihn zu kennenlernen. Und ich habe unglaublich viel Zeit verbracht mit ihm, mit Nadine, also mit der Familie, seine Frau, Kinder. Ich glaube, das erste Kind war schon auf Welt. Und das war wichtig. Und nachher, das andere Teil war ein bisschen schwieriger, sage ich mal so, ist der Kontakt zu dem Verein. Dort war eigentlich die Voraussetzung sehr gut, weil Ausi Ilfiger, auch eine alte stimmt, Bekannte aus innerschweizerischer Sicht, Goalie-Trainer war. Aber eben, wenn du als Cheftrainer der Felix hast, als Goalie-Trainer sowieso nichts sagen. Also, vielleicht Klammer auf, Klammer zu. Ich habe Ausi gesagt, was macht ihr heute Morgen im Training? Und das war halb 9 im Büro. Keine Ahnung, muss warten. Und dann hat immer so hintergeschaut zum Büro von Felix, oder? Sind wir eine Stunde 20 gucken dort und raus hat immer noch nicht gewusst, was los ist und so. Plötzlich steht der Felix und sagt, Goalies, gehen wir. Und nachher macht er 2 Schritte, dreht er sich, aber keine Handschuhe mitnehmen, nur Laufschuhe.
Das tönt noch Magat.
Genau, dann gehst du auf den Platz und die Goalies haben die Zasserie auf 400 Meter gemacht auf dem Platz und sind sie wieder reingegangen, oder? Das ist so eine kleine Episode, aber am Schluss, am Anfang war es sehr schwierig mit den Goalie-Trainern, vor allem in Deutschland, irgendwo in Kontakt zu kommen, weil sie haben sich gesagt, was willst du von der Schweiz und sage, grosse Nation Deutschland.
Eine grosse Goalie-Nation natürlich.
Goalie-Nation, was willst du uns erzählen? Also ich müsste schon kämpfen und machen und tun, dass die Tür ein bisschen aufgegangen ist. Mittlerweile ist ein super Austausch, die Anerkennung ist auch da und ich komme und gehe problemlos. Also bei Gladbach, auch bei Dortmund oder jetzt Montpellier, wo ich das erste Mal war, bist du wirklich herzlich willkommen. Tust du dich austauschen mit dem Trainer, aber dort brauchst du unglaublich viel Fingerspitzengefühl, weil du hast richtig gesagt, das ist ihr Job. Du kannst irgendwie eine Meinung sagen, wenn es gefragt wird, aber es geht mehr darum, Informationsflüsse aufrechtzuerhalten, weil ich lebe von den Informationen vom Clubtrainer oder vom Goalie-Trainer im Club. Und auch unglaublich wichtig finde ich die Wertschätzung gegenüber den Goalies. Auch zu sehen, wie der Joni jetzt in Montpellier lebt mit seiner jungen Familie. Das sind unglaublich wichtige Informationen, wo mir dienen, nachher mit dem Joni umzugehen oder mit dem Jan oder mit dem Gregi oder wer auch immer in der Nazi kommt.
Mhm. Ja, du hast jetzt ein paar Namen aufgezählt. Kannst du dir eigentlich erklären, wieso als mehr als so kleine Nation es so viele Goalies haben? Also die alle, die du eigentlich aufgezählt hast, hätte ich jetzt keine Angst, wenn die als Nummer 1 in der Nazi im Goal stehen?
Ich auch nicht und das ist das Schöne. Es gibt irgendwie auch in Zukunft die Ära Sommer, wenn irgendwann zu Ende gehen wird. Es gibt mehrere Gründe. Also der allererste und wichtigste ist Mutter Natur. Wenn du von Natur aus nicht irgendetwas gehst und außergewöhnlich, hast du keine Chancen auf dem Level. Nachher, es gibt die Ausbildung, wir in der Schweiz seit 12 Jahren wirklich konsequent durchziehen. Das ist ein Modell, wo mehr oder weniger schamunslos auch kopiert wird von anderen Ländern, von größeren Ländern. Aber wir sind konsequent auf dem Weg geblieben und die Früchte sehen wir langsam. Und dann, es gibt auch eine wirtschaftliche, kulturelle Element, wo nicht zu unterschätzen ist. Jetzt, dass wir sehr viele Goalies in Deutschland haben, es hat mit der Preis-Leistungs-Qualität sozusagen von unseren Produkt-Goalies, die sind noch relativ billig, aber die sind sehr, sehr gut. Und es ist einfacher, einen Schweizer irgendwo in Gladbach oder in Stuttgart oder in Dortmund zu integrieren, als irgendwie einen, der die Sprache nicht beherrscht. Also kulturell sind wir doch nicht in allem, aber doch sehr ähnlich mit der deutschen Bevölkerung. Und Mix von diesen Faktoren führt, dass wir heutzutage 5-6 überdurchschnittliche, was aber schön ist, ich habe bereits ganz jüngere in der Pipeline, wo ist Zukunftsmusik, aber das ist meine Aufgabe. Das ist die heute Abend, nice to have, aber ich muss schauen, dass ich in 10 Jahren, in 15 Jahren wieder ein Sommer kommt.
Also ganz jung redest du von, also nicht 12 und nicht wahrscheinlich von einem Saipi, Lorenz, Deniti, wo jetzt eigentlich schon U19, U18 rum sind,
klar. Oder? Die Namen, die du benannt hast, sind auf dem Radar. Ja. Wir haben vieles mehr. Ja. Es gibt auch 17-Jährige im Moment, wo wir mit unseren Futuro-Programmen sehr eng betreuen, wo Potenzial haben. Ist klar, es kann unglaublich viel passieren. Aber wie gesagt, ich denke, für die nächsten 15 bis 20 Jahre haben wir auf der Goalie-Position.
Was ist es, wo du an einem jungen Talent, wo du sagst, okay, der ist heute sicher noch nicht an dem Punkt, aber der könnte es etwa 4-5 Jahre oder meinetwegen auch noch mehr einmal werden. Auf was schaust du speziell? Was sagst du, was muss ein Goalie mitbringen, dass es wirklich an die Spitze schaffen kann?
Es gibt viele Sachen, die du musst können auf dem Level können, aber es gibt zwei entscheidende. Auf einer Seite ist die Spielintelligenz. Der Goalie heutzutage muss intelligent sein. Also der Spinner, wie wir vielleicht, meine Generation war, wo irgendwie auf der Linie alles kratzt und dann ein bisschen austickt, das ist vorbei. Und das sehen wir auch international. Es gibt die Goalie-Tippe praktisch nicht, aber es ist kein Zufall, weil der Goalie heute muss Spielintelligenz sein. Er ist 100% involviert, sowohl in der Defensive wie auch in der Offensive, in dem ganzen Mannschaftsgefüge, muss da wirklich Spielverständnis haben und das ist eine wichtige Voraussetzung. Und die zweite Voraussetzung, und ist dort, wo ich vor allem mit jungen Goalie am meisten arbeite, ist im Bereich Persönlichkeit, im Bereich mentale Stärke, mit auch Profis zur Seite, wo wir die Jungen unterstützen mit dem ganzen Druck oder Verwaltung der Emotionen, nenne ich das, umgehen zu können. Weil am Schluss, was entscheidend ist, ist genau das. Dass du von Woche zu Woche oder international jeden 3 Tage mit dieser ganzen Runde rum oder mit dem Druck, wo du dir selber aufpasst, kannst du umgehen, kannst kanalisieren, um leisten zu können. Technisch, taktisch, konditionell, sind alle etwa gleich. Ja. Aber dort machst du den Unterschied.
Es hat einen deutschen Podcast gegeben, recht grossen, wo mal den Kevin Trapp interviewt hat, wo er bei PSG gespielt hat. Dort hat er mit dem Areola unter anderem und einem Italiener das Duell kam mit Nummer 1 Position und hat gesagt, es sei recht lustig, der Unterschied von gewissen Nationen, wie sie nur schon Spielstil, auch von einem Goalie. Die deutschen Goalies anscheinend bleiben recht lang aufrecht und sind eigentlich ein Mauer. Und ich glaube, italienische und französische Goalie hechten eher auf den Ball los. Gibt es bei den Schweizer auch etwas, wo sie ganz speziell auszeichnen? Oder sagt man eher, ja, wir sind vielleicht eher bei den deutschen Goalies, darum haben wir vielleicht auch eher Erfolg nach Deutschland? Oder es eben andere Gründe wie Sprache und Mentalität, die du vorher gesagt hast?
Das ist eine mega spannende Diskussion, weil wir gehen jetzt langsam in technisches Bereich.
Ja, genau.
Und da es ist eine Diskussion ohne Ende.
Ja.
Weil zuerst müsste man definieren, was ist die ideale Technik,
ja,
die perfekte Technik. Ja. Und dann, ja, willst du Neuer mit Buffon vergleichen, Sommer mit Courtois, Donnarumma mit keine Ahnung, unmöglich.
Ja.
Unmöglich. Ja. Von daher, unser Weg ist klar, wir haben schon eine Idee, wie wir ein Goalie haben wollen auf dem technischen Bereich, aber und das ist ein Prozess, wo wir in den letzten Jahren dran sind, ist nicht ganz einfach, dass wir ein bisschen wegkommen vom der perfekte Goalie im technischen Bereich. Ja. Wir reden heute lieber von einem Spielintelligent, also das ist die Voraussetzung, die wichtigste Qualität muss haben. Und dann von Effizienz.
Ja.
Weil am Schluss, ob ich jetzt den Ball als Moore, à la Neuer oder wenn ich à la Donnarumma in den Ball hineinspringen und so weiter und so fort, halte, das ist mir auf Deutsch gesagt scheißegal, also wichtig, dass du den Ball kebelst. Also diese Effizienz nimmt für uns einen großen Stellenwert und das ist das Allerwichtigste. Aber es ist so, wenn du mit ausländischen Goalie-Trainer und ich bin ständig in Kontakt mit solchen, manchmal hast du das Gefühl, ein anderes Spiel, aber es ist immer noch Goalie-Training. Also die Visionen und die Umsetzung ist doch sehr, sehr unterschiedlich.
Ich würde gerne noch mal schnell zurückkommen auf das, was du gesagt hast, so Zusammenarbeit mit dem Trainer. Du hast das Beispiel von Wolfsburg gesagt, mit dem Magath. Jetzt bei dir in der Nazi, wie weit bestimmst du, dass jetzt heute Goalies das und das trainieren und wie weit musst du zuerst mal fragen oder beziehungsweise froh sein, dass du ein Zeitfenster rüberkommst und jetzt in dem Fall Murat Yakin und die Konsorten sagen dann so, nein, heute trainieren die Goalies mit der Mannschaft und am Dienstag darfst du am Nachmittag ein bisschen mit ihnen noch die Goalie-Training machen. Und wie weit sagst du, nein, ich brauche jetzt zwingend 2-3 Einheiten?
Ich war sehr proaktiv, immer gewesen, manchmal erfolgreich, manchmal ein bisschen weniger erfolgreich. Da war Hans-Peter Latour ein super Beispiel. Der hat dir Goalie nie gegeben, als ehemalige Goalie notabene. Ja. Und dann nach langem Kampf hin und her hat uns einen Goalie-Tag geschenkt. Er sagt, Fox, am Dienstag kannst du machen, was du willst, aber Montag und die anderen Tage sind die Goalies bei mir. Whatever, Klammer zu. In der Nazi ist sehr proaktiv, sowohl mit Mottmar, mit Vlad und jetzt mit Murat. Ich gehe sehr proaktiv auf ihn zu, mit Vorschlägen, mit Ideen und wir finden immer eine Lösung. Und meistens, wenn du gut vorbereitet bist, der Trainer hat sich vielleicht nicht unbedingt zu viele Gedanken gemacht, was mache ich mit diesen Goalies. Und wenn du einen Vorschlag gut verpacken kannst, anbringen, kriegst du auch hin, was für dich am besten ist oder was für deine Goalie am besten ist. Aber es ist immer ein Geben und Nehmen.
Das heisst, in deinem Fall hat es jetzt nicht einen riesen Unterschied gemacht, ob du jetzt einen Otmar Hitzfeld, einen Petkovic oder einen Yakin vorher dran hast, weil du sagst, so proaktiv bist, dass schlussendlich sich dann die anderen Trainer irgendwo schon dir die Zeit geben, die du willst.
Ganz am Schluss, vielleicht hat doch keinen Unterschied gemacht in der Endprodukt, aber um das Ziel zu erreichen, sind schon andere Wege, wenn du hast den Otmar als Cheftrainer, den Vlado oder jetzt den Muri. Also sind drei komplett andere Persönlichkeiten. Und dann, das ist eine große Qualität von einem Goalie-Trainer oder von einem Assistent. Ich muss einfach spüren und verstehen, wie er funktioniert, damit die irgendwie am Ziel kommen. Und dann muss ich anders verpacken. Also, manchmal ist es sehr einfach, am Ziel zu kommen mit meinem proaktiven Vorschlag. Manchmal muss ich kämpfen und Ellbögel und das auch zum Teil Konfrontationen. Aber sowohl mit Otti, mit Vlad und jetzt mit dem Muri, wir haben immer einen guten gemeinsamen Nenner gefunden und meistens war er, was ich im Kopf hatte. Also von daher braucht er ein bisschen Verhandlungs- Geschicklichkeit.
Ist denn nie zur Debatte gestanden, dass einer von diesen drei seinen eigenen Goalie-Trainer mitnimmt? Weil mittlerweile hast ja du als Trainer deinen ganzen Staff, den du irgendwo von A nach B mitdrehst.
Bis jetzt ist es nicht der Fall gewesen, zum Glück, ja. Für mich. Es ist klar, das Gedanke spielt schon ein bisschen im Kopf. Also es könnte schon eines Tages ein Trainer kommen und sagen, ja, mit dem Fox kann ich gar nicht etwas anfangen, also weg damit. Und dann, dann müssten wir irgendwo ein anderes Abenteuer finden. Aber bis jetzt, es läuft gut. Es ist auch etwas Spezielleres. Es ist ein Bereich, wo viele Cheftrainer leider immer noch nicht sich zu fest beschäftigen und vielleicht sie sind froh und durch die Tatsache, dass ich jetzt ein paar Jahre dabei und offensichtlich nicht ganz so schlecht meinen Job mache, bis jetzt ist nie das Thema auftaucht.
Ich würde sagen, wir sind schon recht weit innen, also in gewissen technischen Sachen. Wir haben da noch etwas zum Auflockern, aber ich würde sagen, wenn wir schon drinnen sind, können wir doch noch rasch so ein bisschen Fußball allgemein aus Goalie-Sicht angehen. Da haben wir schon unsere 1-2 Fragen, wenn wir schon einen Experten am Tisch haben. Für mich ist so ein bisschen die Frage, gibt es für dich eine Liga, jetzt vor allem in Europa, wo du sagst, da stechen Goalies recht raus oder irgendwie die Ausbildung ist sehr gut. Also ich habe, wir haben vorher kurz ein bisschen über den Spielstil geredet, der sich verändern kann, aber natürlich gibt es auch Transfers unterhalb, also innerhalb oder auch extern, dass man ja nicht einfach sagen kann, alle in Frankreich spielen so und alle in England spielen so. Aber hast du da irgendwie eine Nation, wo du sagst, die haben recht gute Goalies in der Liga? Also ich, einfach als Beispiel, ich habe jetzt die Brille halt auch oft da mit England. Ich verfolge England sehr gut. Die nehme ich extrem wahr, dass die extrem beidfüßig sind, wo ich jetzt die anderen Nationen ein bisschen weniger wahrnehme. Oder wie siehst du das?
Also das Ganze hat sich in den letzten Jahren unglaublich nivelliert oder ausgeglichen. Ja. Durch die Tatsache, dass seit Jahren Goalies spielen nicht in der eigenen Land. Das ist der erste Punkt, wo stattgefunden hat. Und seit 5-6 Jahren Goalie-Trainer arbeiten nicht mehr in der eigenen Land. Früher war der Goalie-Trainer in der Schweiz, schafft in der Schweiz, der Engländer ist in England und so weiter und so fort. Heute hast du eine Vermischung. Zuerst von der Goalie und nachher von der Goalie-Trainer. Und das hat ein bisschen alles ausgeglichen. Also ja. Von daher, es ist schwierig zu sagen, die Schule XY oder die Nation XY ist führend. Vor ein paar Jahren hätte ich nie im Leben gesagt, aber heute stehe ich da und wirklich mit Überzeugung sage, wir sind führend in der Schweiz, in dem Bereich. Und es ist nicht überheblich, das ist etwas, wo ich immer wieder höre, wenn ich auf Reise bin. Vom Ausland. Und das ist immer lustig. Meistens solche Bemerkungen oder Kommentare kommen immer von außen. Aber ich kann das sagen, nicht weil ich das sage, sondern weil viele Kollegen, die ich sehr schätze, in den Ausland sagen, Box, ihr habt einen riesen Job gemacht in der Schweiz oder ihr seid dran, einen super Job zu machen. Also von daher, wir müssen uns nicht verstecken und schweizerisch immer bescheiden zu sein. Nein, wir machen einen guten Job. Und die anderen kopieren uns. Es gibt andere Länder, die auch sehr gute Job machen. Aber es ist schwierig, durch diese Vermischung irgendwie jemanden rauszuholen.
Sonst bei Spielern kommt ja immer relativ schnell mal, wenn man die Diskussion auftut, wo das die Schweiz steht, halt einen gewissen Nachteil, den wir rein quantitativ haben, weil wir halt nicht so viele junge Kinder haben, die wie in Frankreich, in Deutschland oder Spanien jedes Jahr wieder neu anfangen zu kicken. Ist denn die Goalie-Position eine, wo man wirklich mit gutem Training und irgendwo vorausschauendem Denken und Planung immer noch mehr etwas auch wettmachen kann, wo man dann halt eben durch Quantität nicht hat?
Auf jeden Fall, aber jetzt ist es nicht nur im Goalie-Bereich, sondern wir sind ein kleines Land. Wir haben die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Jahrhunderttalent rein numerisch viel kleiner als Deutschland, Italien, England oder whatever. Was ist die Konsequenz? Wenn wir einfach mehr schaffen als die anderen. Und das machen wir auch. Wir betreiben einen riesigen Aufwand auf verschiedenen Ebenen, wo viele andere Länder, ob sie wollen oder nicht wollen, sei hingestellt, das kann ich nicht beurteilen. Aber die Hand einfach. Buffon ist fertig, kommt Donnarumma. Also für die nächsten 15 Jahre, sie sind versorgt. Ja. Die müssten rein theoretisch gar nicht machen, die sind versorgt. Ja. Ja. Wir müssen einfach mehr schaffen.
Ist es ein Vorteil, einen Fokus auf einen Goalie zu legen? Weil eben, man kann auch eine Goalie-Schule auftun und sich auf das fokussieren. Man kann, wahrscheinlich gibt es in dem Stil nicht, dass man sagt, man hat eine Mittelstürmerschule. Ist das ein Vorteil, dass man kann sagen, der Goalie ist halt so eine andere, hat so andere Aufgaben auf dem Feld als alle anderen Spieler? Oder ist das gar nicht so ein riesen Unterschied denn?
Es gibt schon Unterschiede. Ob ein Vorteil oder ein Nachteil ist, da bin ich nicht 100% sicher. Der wichtigste Punkt ist, was wir vorher gesagt haben. Ja. Du musst eine Vision haben. Du musst Kraft haben, diese Vision irgendwie zu realisieren. Und du musst bereit auch ein paar Fust in die Fresse zu bekommen und einige bekommen auf dem Weg. Aber einfach treu auf deine Linie bleiben. Und das zahlt sich irgendeine aus. Da bin ich fest überzeugt. Auf die andere Seite stimmt schon, der Goalie ist etwas Spezielleres, aber gleichzeitig wird gefährlich durch diese Spezialisierung. Weil nachher, es gibt den Goalie-Trainer, wir haben den Athletik-Trainer, irgendwann kommt der Verteidiger-Trainer, der Stürmer-Trainer, das haben wir auch schon. Ja. Super. Ja. Aber am Schluss gehst du als Mannschaft auf Platz. Und das ist jetzt ein bisschen, was wir dran sind. Okay, wir sind anders, wir brauchen eine andere Betreuung, aber wir sind nicht allein. Also diese Zusammenspiel mit der Mannschaft müssen wir doch irgendwie wiederfinden, oder wir sind dran, dass wir am Schluss, wenn wir auf den Platz gehen am Sonntag, alle die gleiche Idee im Kopf haben. Und zwar jetzt aus unserer Sicht in erster Linie, wie wollen wir das Tor verteidigen? Und das verteidige ich nicht allein. Ja. Da hat es andere, die sollten mithelfen.
Genau. Das geht ja sogar noch weiter. Man sieht ja nicht wenige Mannschaften, wo der Goalie dann auch der ist, der eigentlich schlussendlich vom Platz den Ton angibt. Wo schlussendlich eben auch die Männer vorne dran irgendwo zusammenschießen, wenn sie nicht laufen. Also das heisst, du hast ja da wirklich eine spezielle Position und eben im negativen Sinn bist du irgendwo entkoppelt, aber du solltest ja nicht nur einfach ein Teil davon sein, sondern eben im Optimalfall bist du sogar ein sehr wichtiger Antreiber von hinten. Würdest du sagen, Goalie müssen spezielle Persönlichkeiten sein oder haben?
Ja, nachher müssen wir aufpassen, weil wenn man sagt spezielle Persönlichkeiten, denkt man an der Spinner, an der irgendwie der Außenseiter oder was auch immer.
Ich habe mir so aufgeschrieben, wenn ich da gerade einhänge, ob es möglich ist, als eine sehr introvertierte Person könnte Goalie sein.
Es kann auch sein. Es gab in der Vergangenheit, also ich kenne ihn nicht persönlich und es ist immer gefährlich, aus die Ferne jemand zu beurteilen, aber ich würde jetzt Courtois nicht als extrem extrovertiert. Van der Sar, also ja, sind schon ein paar Jahre her, als extrovertierte Torhüter, also so habe ich ihn zumindest wahrgenommen. Vielleicht privat ist er ein Riesenspaßvogel und keine Ahnung. Aber nicht unbedingt. Aber du brauchst schon andere Eigenschaften. Und nur die Tatsache, es ist banal, aber nachher das Vorleben ist schon schwierig, die Tatsache, dass ein Fehler von dir fatale Folge haben kann. Mit diesem Druck umzugehen. Und das ist spannend, wieso jetzt ein 10-Jähriger in Tor gehen will. Er hat sicher eine andere Persönlichkeit, ist eine andere Typ als der, wo einfach das Neymar-Liebli auf dem Rücken und nur Tore schießen. Und das ist, und die brauchen wir, die Typen brauchen wir, aber die sind doch ein bisschen anders.
Hast du das jetzt wahrgenommen in den vergangenen Jahren mit den erfolgreichen Goalies, die wir gehabt haben, dass Jüngere, also Kinder auch, lieber ins Goal gehen? Weil bei uns war es so eine Zeit gewesen, ja, der am wenigsten fit ist oder der am schlechtesten kann shooten, ist eigentlich im Goal.
Das passiert immer wieder, vielleicht auch auf dem Pausenplatz und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, jetzt die Jahre, wo ich jetzt Trainer bin, ich habe zum Glück nie das Problem gehabt, ich muss jemanden motivieren, Goalie zu werden. Wir haben immer Modelle gehabt, wo die Jungs auch sich auch können orientieren und Von daher glaube ich, wir haben eine schöne Tradition in der Schweiz, auch wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen. Vielleicht nicht mit dieser Ausstrahlung, Kraft, wo jetzt ein Jan Sommer erreicht hat, weil es ist schon wahnsinnig, was er für eine Ausstrahlung, Kraft, vor allem nach dem Euro, gewonnen hat und was für eine Wirkung auf junge Spieler haben kann. Aber wir haben nie das Problem gehabt und das ist gut so. Und ich glaube, auch in Zukunft wird auch nicht anders sein.
Glaube ich auch. Ich weiss nicht, hast du da gerade noch eine Frage zum Abschluss? Sonst würde ich mal in das Entweder-Oder reingumpen, oder?
Ja, ich behalte meine Frage noch auf.
Das ist gut.
Aber lass uns mal das Entweder-Oder machen.
Genau. Es sind einfach Entweder-Oder-Fragen, wo du kannst sagen, ja, das gefällt mir besser oder das.
Bin ich gespannt.
Buffon oder Fabian Barthez?
Ganz klar, Buffon.
Ganz klar. Ich habe mal noch einmal gelesen, du hast aber kein eigentliches Idol auf der Goalie-Position.
Nein, lustigerweise, aber das kann sich niemand erinnern, haben sie mir als Junge in Coldrero, wo ich angefangen habe, Van Breukelen gesagt, weil ich ja ein bisschen ähnlich sehe wie der holländische Goalie, aber sonst habe ich kein Idol gehabt.
Okay. Dann eine Frage, wo du hast vorher gesagt, es gibt nicht den perfekten Goalie, aber ich frage mal, ein Goalie, der einfach 1,90 gross ist, aber nur einen guten Fuß hat, oder ein Goalie, der nur 1,80 gross ist, aber dafür beidfüßig ist?
Das ist richtig schwarz-weiß.
Ja, also, sicher.
Ja, entweder oder. Ja, dann nehme ich halt der 1,80 Meter mit zwei Füßen.
Okay, also auch jetzt aus dem Grund Spielauslösung oder.
Ja, jetzt es wird es schon ein bisschen komplexer, aber ja, wenn du mir nur diese zwei Möglichkeiten gibst, lieber ein Goalie, der ein bisschen mitschutten
kann. Ja. Dann habe ich noch einen. Lieber einen Elfmeter von Panenka oder vom Lewandowski?
Das Kevet.
Ja, wenn du im Goal bist. Was würde dich mehr nerven? Oder was,
Also ich formuliere die Frage, also wenn Panenka kommt, ich bringe den Stürmer um. Das finde ich eine bodenlose Frechheit. Von daher, ja, es wäre schon vielleicht ein Panenka-Penalty zu geben, indem du bleibst da und den Ball auf den Brust stoppen. Ich glaube, es könnte ein schönes Gefühl sein.
Okay, gut. Dann hast du lieber viele Schüsse aufs Goal gehabt oder einfach einen ruhigen Nachmittag?
Viel. Also ich habe geliebt, wenn hin und her gegangen ist, wenn du im Mittelpunkt stehst, definitiv viel Aktion. Ist auch einfacher, ehrlich gesagt.
Es ist noch lustig, ich habe gedacht, eigentlich ja, es ist klar in diese Richtung, aber andererseits musst du ja sagen, die Chance, dass du gewinnst, ist wahrscheinlich in diese Richtung grösser, aber es ist trotzdem halt das... Ist wahrscheinlich fokussierter, oder?
Es ist fokussierter, hoffentlich sind sie immer, aber es ist viel, viel schwieriger, wenn du weniger zu tun hast und das siehst du die Goalies, die auf Top-Level spielen. Gregor Kobel jetzt, wo bei Stuttgart wirklich jede 5 Minuten etwas zu tun gehabt hat und jetzt bei Dortmund 2-3 Aktionen pro 90 Minuten hast, ist viel, viel schwieriger.
Da habe ich noch Hartdorm oder Kleinfeld.
Ja, wobei, das ist auch unfair jetzt. Aber als halbe Engländer, weil meine Mutter Engländerin ist und von Architektur her und weil leider eine Ruine ist, Hartdorm.
Ich hätte am Anfang eigentlich noch so Hartdorm, Kleinfeld oder Breitparkstadion in Derby, aber...
Wobei Breitpark mit seinen Fans ist auch ganz geil.
Ja.
Lieber auf dem Sofa Nazi schauen oder Champions League?
Ich glaube, wenn ich irgendeinmal so weit bin, dass ich die Nazi im Fernsehen schaue, würde ich sehr wahrscheinlich die Nazi bevorzugen.
Da habe ich noch Penalty heben oder ein Assist als Goalie, in dem er einfach schnell auslöst.
Penalty heben, das ist schon ein geiles Gefühl.
Ja. Also das heisst auch, also das Penalty-Schießen ist einfach etwas, oder ist das denn wieder etwas anderes?
Das ist schon etwas anderes. Also jetzt für mich persönlich, glaube ich, das ist mir eigentlich vorgekommen in den Junioren, das war ein anderes Leben gewesen. Ja. Aber wenn ich heute mich vorstellen müsste, mit 80.000 einen Penalty zu schießen, ich weiß es nicht, ob ich die Coolness hätte, den Ball in Tor zu versenken.
Ja, das kann ich verstehen, ja. Hast du noch etwas daraus?
Nein, das sind das meine.
Genau, meine auch. Ich hatte am Schluss, jetzt zum Abschluss, haben wir natürlich noch deine Goalie-Schule, die wir kurz gerne beleuchten können.
Ich hätte gerade noch.
Unbedingt. Ja.
Du hast vorher gerade den Elfmeter angesprochen. Ich würde gerne dort noch einhaken, weil ich habe dort noch 2-3 Fragen mir aufgeschrieben. Ich finde das so, das ist so ein bisschen der Moment, wo du natürlich als Goalie komplett kannst gewinnen, nicht im gleichen Mass verlieren. Was Wie bereitest du dich auf einen Elfmeter vor? Oder wie gibst du jemand anderem einen Tipp? Also, ich meine, wir können die Lehmann-Story mit dem Zettel irgendwo im Schlappen innen. Studiert man vorher Stürmer? Oder bist du eher der, der sagt, hey, blind einfach mal in eine Ecke reinspringen, dass du mal sicher in dem Ecke draussen bist? Oder zuerst irgendwo Psychologie vorher dran mit den Händen fuchteln? Ich habe schon ganz viel gesagt. Was macht man bei einem Elfmeter als Goalie? Ja, oder was machst du?
Ich versuche einen Mix zu machen zwischen Objektivität und Subjektivität oder zwischen Rationalität und Emotionalität. Was heißt das? Das sind ganz viele Stunden für die Rationalität, für die Objektivität in der Analyse, vor allem in einer K.O.-Phase, wie jetzt der Fall war. Zum Teil ist Arbeit für die Katze. Schweden 2018 analysierst du auch, aber kommt nicht so weit. Um nachher so wenig gute Informationen zu filtrieren, wo ich an meinen Golika weitergehe. Aber, und das ist etwas, wo ich auch müssen lernen in den Jahren, vielleicht in den jüngeren Jahren wäre ich gegangen mit dieser Rationalität, sagt, es ist so, machen wir so. Heutzutage, es ist ein Austausch. Weil ich habe schon stundenlang die Penalty studiert, irgendwie eine Strategie, aber die bespreche ich mit meinem Torhüter. Und was ganz wichtig ist, am Schluss, am Ende des Tages, sage ich immer das Gleiche. Wenn du im Tor bist, wenn wir jetzt die Strategie festgestellt haben, okay, jetzt kommt Mbappé und du gehst rechts halb hoch, aber du, und das ist die Strategie, wir sind einverstanden, aber du im Spiel, in dem Moment, wo Mbappé vor dir steht, Bauchgefühl oder whatever, sagt, ich gehe links unten. Also es darf nicht sein, dass diese Rationalität, die Emotionalität in der Momentum überschattet. Und dann, klar, es ist schön, wenn aufgeht, aber es geht nicht immer auf. Die anderen studieren uns auch. Und am Schluss, es gibt schon das Glücksfaktor, wo doch eine wesentliche Rolle in die ganze Geschichte spielt.
Und wenn du jetzt, also hast du gesagt, eben so die ganze Vorbereitung auf den Elfmeter und dann eben der Moment mit dem Bauchgefühl, den du jetzt angesprochen hast, aus eigener Erfahrung, schaust du dem Stürmer noch einmal in die Augen? Gibt es irgendetwas, du siehst, wie dass er anläuft? Du siehst irgendwie, wo dass er noch, ja keine Ahnung, Körperhaltung, gibt es irgendetwas, wo es dir einen Anhaltspunkt gibt, dass er ein bisschen weniger Glück ist?
Es ist, also am Schluss eben, ist ein Mix zwischen Glück und Können. Es gibt unglaublich viele Strategien. Entscheidend ist, dass du an etwas daran glaubst und dich an dem Strategie auch treu bleibst. Es gibt Torhüter, die wirklich auch eine gewisse psychologische Krieg fangen an, mit dem Gegner zu gestalten. Andere, die schauen, was macht mit der Hand, wo geht mit dem Fuß an, wo schaut der an vorher oder wäre und so weiter und so fort. Es gibt wirklich unendlich Möglichkeiten, ein Penalty zu sehen oder eben nicht zu sehen.
Wie siehst du Prozent? Chancen für den Goalie bei einem Elfmeter?
Ja, ist schon deutlich geringer als die Chance, die ein Stürmer hat. Schwierig irgendwie es festhalten.
Expected Goal sagt ja, glaube 0,75, oder? Dass es Goal gibt. Also.
Eben, ich hätte jetzt 30% gesagt, genau, also so weit wäre ich nicht gelegen. Ja, das ist aber jetzt aus statistischen Daten. Ja. Aber ich glaube, man kann schon einiges tun, dass du schlussendlich ein Penalty nicht von vorne weg einfach rein isst.
Ja. Hake jetzt trotzdem da noch einer ein. Du hast den Dave Zibung trainiert gehabt. Hat er im Training Penalties gehabt? Man muss vielleicht sagen, für Leute, die nicht ganz so lange in der Innerschweiz sind, Penalty haben, das ist nicht am Dave Zibung seine Stärke.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe gar nicht trainiert Penalty. Ich nehme auch auf meine Kappe. Ja, deswegen hat Zibung keine oder hat Dave keine Penalty gegeben, weil ich keine Penalty mit ihm trainiert habe.
Das ist okay. Jetzt wissen wir, wer die Schuld ist, dass wir so viel Cup-Final verloren
richtig,
haben.
Aber
könnt ihr genau. Zum Fox gehen.
Genau. Gut, ja. Nein, ich würde jetzt eben noch rasch auf die Goalie-Schule gumpen, wo du seit 2007 hast du gegründet. Du hast vorhin gesagt, du hast ein 100% Unterschreibungspensum bei der Nazi, das sich noch etwas erweitert. Was kannst du in die Goalie-Schule einbringen?
Also die Goalie-Schule ist mein Hobby. Es gibt andere, die gehen Golf spielen oder Tennis spielen. Ich habe eine Goalie-Schule.
Oder Podcast machen.
Genau. Das ist das Erste. Die Goalie-Schule ist aus einer Vision, die ich schon damals als Spieler hatte, entstanden. weil ich zu dieser Generation von Goalies gehöre, die nicht immer einen Goalie-Trainer hatte und irgendwie eigentlich müsste feststellen, es kann nicht sein. Und ich wollte unbedingt, weil ich immer auch, wo ich selber Spieler war, bereits in der Juniorenabteilung trainiert habe, ich wollte die Jungen die Möglichkeit geben, ein gutes, in Anführungszeichen, Goalie-Training zu bekommen. Mhm. Und so habe ich schon als Spieler angefangen, viele, viele Sachen aufzuschreiben. Und damals, wo ich gegen Ende Karriere gegangen bin, habe ich gesehen, jetzt ist die Chance zu starten. Und man muss auch korrekterweise sagen, dass der Start der Goalie-Schule ist nur entstanden durch auch die Kooperation mit FC Luzern. Damals im ersten Jahr. Und so sind wir gestanden mit der Idee, vor allem im breiten Fußball, diese Möglichkeit anzubieten. Weil wenn schon bei der Profi kein Goalie-Trainer ist, kannst du dir vorstellen, was passiert irgendwo in einer Juniorenabteilung von einem dritten Liga-Verein. Ja, so hat es sich ergeben. Und ja, mittlerweile sind 14 Jahre, wo die Goalie-Schule da, die begleitet mir immer noch. Ich bin praktisch nicht mehr auf dem Platz. Ich bin ein bisschen in Hintergrund, ich habe Leute, wo ich ausbilde, wo ich auf den Platz gehe, wo die Trainings mache und tut. Und es ist schön, dass ja nach 14 Jahren immer noch da ist, dass geschätzt wird, vor allem im Raum Innerschweiz. Und ja, und was schön ist, immer wieder ein oder der andere, der durch die Goalie-Schule gegangen ist, doch den Anschluss gefunden hat in Junior-Spitzenfußball. Aber sobald so ist, lasse ich die Finger davor und die Goalie-Schule ist wirklich nur breit.
Also das heisst, das sind Kinder, wo, also Kinder oder Jugendliche, die zusätzlich zu ihrem Training, das sie irgendwo in ihrem Club haben, eines in der Woche noch in die Goalie-Schule kommen und dort ihre Fertigkeiten noch
ein bisschen. Das ist ein Modell. Der andere Modell ist, dass wir mittlerweile auch Trainer zur Verfügung stellen für die Vereine. Also okay. Wir haben die Gruppe, die zu uns kommen, und wir haben den Trainer, der zu Verein XY, aber eben in der Breite, ja, einen Service, eine Dienstleistung anbietet. Mhm.
Ich habe auf der Webseite gesehen, dass du, dass alle Plätze ausgebucht sind für das Jahr.
Hast du dich anmelden?
Ich habe mich wollen anmelden. Ich habe gedacht, ja, Goalie kann man lang sein.
Wenn
ja,
oder ich bin noch nicht 40.
Kann man ein Einzeltraining machen mit dir und
schauen. Aber ich bin zu klein, oder? Und nicht beidfüßig. Also, das ist sehr viel Handicap. Nein, ich wollte fragen, wenn du vergrösser ist.
Das ist eine gute Frage. Das Potenzial von der Goalie-Schule wäre immens. Es gibt aber ein paar Bremsparameter. Verfügbarkeit von den Plätzen. Trainer zu finden ist eine Mangelware. Also wenn ich irgendwo eine Maschine hätte, wo Goalie-Trainer würde produzieren oder gute Goalie-Trainer würde produzieren, wäre es sicher vorteilhaft. Ja. Und es ist und bleibt eine Nische Produkt. Ja. Und dann ist auch für die ganze Finanzierung unheimlich schwierig, Leute zu finden, die bereit sind, das Ganze zu unterstützen, dass er am Schluss irgendwie auch zahlbar ist für die Teilnehmer. Es wäre schön, einmal etwas Größeres zu machen, kommen immer wieder Anfragen, aber nein, es ist auch der Zeitfaktor. Es ist mein Hobby und es wird sehr wahrscheinlich auch mein Hobby bleiben.
Ja. Du schreibst auf der Webseite Goalie-Training 8.0. Was bedeutet das?
Ja, das ist eine längere Geschichte. Ja. Das sind meine 8 I, die da hinten stehen. Das ist eine kleine Spielerei zwischen 2.0.
Okay.
Ich habe das erweitert auf 8.0. Das sind Wörter wie Intensität, Initiative. Wenn ich vorbereitet wäre, könnte ich jetzt alle 8 schön auflisten.
Man kann es auf der Homepage wahrscheinlich nachlesen.
Genau, die das sind dort drauf. Das ist ein guter Tipp, dann macht ihr eine Tour auf meine Homepage.
Sag mal schnell, wie deine Homepage heisst.
www.foletti-goalischule.ch.
Ja, wir verlinken es sicher auch noch. Und für mich ist die Frage, wie viel von dem, aber ich habe im Intro kurz gesagt, dass der Diego Benaglio mal gesagt hat, dass er sich ein bisschen wie in einem Disco gefühlt hat, wo du ihm so ein Strobo-Brille angelegt hast, glaube ich, zum Sichtfeld ein bisschen verengen, oder? Mhm. Schafft es so etwas auch in die Goalie-Schule? Oder ist dann, sagt man dort, nein, dort sind noch andere Grundlagen, die man muss
beibringen? Das ist, die Goalie-Schule sind andere Grundlagen. Ja. Ich habe nie jetzt mit Jugendlichen und vor allem mit Kindern die Brille angewendet, dass die in der andere Sachen im Vordergrund und eben muss man immer ganz klar trennen, was habe ich in die Hände, welche Goalie-Tipp, welche Ziele verfolge ich. Und das ist das Gefahr heutzutage, dass die Leute irgendetwas sehen im Internet, wo der macht das in der Anatze, mache ich auch mit meinen Junioren. Und meistens ist es kommt nicht gut. Nein, das sind so zwei paar andere Schuhe.
Okay. Ja, und du hast ja, also ich habe auch gesagt im Intro, oder, dass du auch den Ruf hast, das habe ich auch noch gehört in einem Podcast aus Österreich, im Keepercast, bist du jetzt Gast gewesen und auf Transfermarkt hast du auch noch ein Interview gegeben, dass du immer auch wieder ein bisschen genannt wirst als jemand, der sehr innovative Trainingsmethoden hat. Wie bist du zu dem gekommen? Hat dir das in deiner aktiven Zeit gefehlt? Oder hast du einfach gesagt, so kann man diese Fähigkeit gezielt trainieren, oder?
Also, in meiner Aktivzeit hat mir sicher gefällt. Also, ich habe mir irgendwann geschwört, wenn ich eines Tages Goalie-Trainer werde, werde ich nicht so einlaufen, zum Beispiel.
Ja, ja.
Also, 15 Minuten hin und her in dem scheiß 16er ohne Ball. Da habe ich gesagt, das mache ich sicher nicht. Und bei mir ist der Ball von Anfang dabei. Ja. Das ist vielleicht eine Vorgeschichte. Das andere, ja, ist vielleicht eine Qualität, die ich habe. Ich bin sehr kreativ. Und manchmal kommen gute Ideen, manchmal weniger gute, aber vor allem, ich habe keine Angst, das auszuprobieren. Ja. Und das sage ich immer wieder, meine Goalies, ihr seid meine Versuchskaninchen. Ja. Und ich muss offen und ehrlich sagen, ich bin einige Mal auf den Platz gegangen mit einer Idee, mit einem Plan, aber ich habe keine Ahnung, ob das aufgegangen wäre.
Ja.
Und manchmal ist es aufgegangen und manchmal ist es ein bisschen weniger.
Ja, es braucht wahrscheinlich auch immer ein bisschen neue Impulse, oder? Du kannst wahrscheinlich nicht über Jahre immer nur die gleichen Trainings machen, weil sonst stumpfen wir vielleicht auch ab, oder?
Eine wichtige Stichwort ist Variation. Also du musst einen Plan haben, am Schluss, ich mache immer das Gleiche.
Ja.
Aber in der Wahrnehmung nachher von meinen Goalies ist es doch anders. Also ich muss die Mini-Prinzipien immer anders verpacken und variieren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und diese Variationen zu kreieren, brauchst du ein bisschen Fantasie. Und manchmal kommt sofort eine Idee, manchmal bleibe ich stundenlang vor einem Blatt und denke, Scheiße, was mache ich heute Abend mit den Jungs auf dem Platz? Und irgendwann kommt doch etwas.
Ja. Aber du hast, glaube ich, vorher mal angesprochen, dass der Teil von deinem Job, wo du am Bürotisch hockst, bedeutend grösser ist als der effektiv auf dem Platz, oder?
Leider. Also mittlerweile nicht mehr leider. Aber das war eine riesige Umstellung vom Clubtrainer zum Verbandstrainer oder Nationaltrainer. Also die Momente, und das ist wirklich Ostern, Weihnachten und Silvester auf einmal, wenn ich auf dem Platz sein darf mit den Jungs, ist etwas, wo ich unglaublich genieße. Aber es ist so, dass ich im Moment bin ich mehr in der Entwicklung, in der irgendwie ein Projekt neu lanciere, whatever. Also ich bin mehr am Computer, am Telefon als auf dem Platz. Das ist so.
Ja. Ja. Ja, schön. Also ich bin mit meinen Fragen durch. Ich weiß nicht, Oli, hast du noch etwas? Oder?
Ja, nein. Also ich habe mir jetzt gerade vorüberlegt, es war extrem spannend gewesen. Ja. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Ich habe so zwei, drei Sachen, die mir bleiben. Das heisst, wir bleiben natürlich viel mehr, aber wir hängen immer noch so die Felix Magath-Geschichte nachher. Aber auch der viele Zufall, wo du gesagt hast, so in deinem Leben, so ja, vom Studentenjob eigentlich zum wichtigsten Goalie-Trainer im Land. Und ganz viele Stationen, die nicht so geplant waren. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch irgendwo, kann man auch, wenn man jetzt irgendwo als junger Fußballer oder meinetwegen, es muss ja nicht einmal Fußball sein, aber irgendwo ja, einen Weg einschlägt, manchmal auch einfach das Vertrauen auch haben. Es kommt schon gut. Und sich einfach einmal so ein bisschen, eben du hast auch gesagt, du hast Situationen gehabt, wo du nicht gewusst hast, hey, wie geht es jetzt weiter? Und jetzt schaust du zurück und sagst, es sind ganz wertvolle Momente gewesen. Ich habe vielleicht ganz am Schluss noch eine Frage, die wieder so ein bisschen den Bogen spannt, so zum Anfang. Du hast gesagt, eben, du hast ein halbes Jahr gehabt, wo das Studentenleben in Zürich geniessen konnte. Habe ich auch mal gemacht, Studentenleben in Zürich. Kann man gut geniessen. Nachher jetzt aber dann ja doch relativ ernst angefangen. Was gibt es, wo du am Anfang von deiner Karriere hast müssen darauf verzichten, wo du jetzt viel bewusster geniessest?
Also verzichten, klar, ich müsse unglaublich viel. Im Gegensatz zu Gleichaltrigen, und wir reden vom Pubertät schon, und nachher ja als Jugendliche in eine Großstadt, wo einiges anbietet neben dem Fußball, dort musst du unglaublich viel verzichten. Was ich heute als Trainer vielleicht anders machen oder ja, wie du es gesagt hast, vielleicht bewusster wahrnehmen, ist alles, was nicht Fußball ist. Also als Junge bist du im Tunnel drin und siehst du nur das, verzichtest du viel, bewegst dich in eine geschützte Werkstatt vielleicht auch. Und das ist das Gefahr auch für die Jugendlichen, die in diesen Leistungszentren sind. Aber vielleicht Gott nicht anders. Und heutzutage schaffe ich viel, viel besser zu trennen. Es klar, es ist meine Leidenschaft, es ist mein Job, aber wenn ich nachher einen Strich ziehe, bin ich 100%, fast immer, meine Frau wird mir sicher widersprechen, aber ich habe das Gefühl, dass ich 100% nachher bewusster dort bin, sei Familie, Frau, Kinder oder Freunde, Kollegen und so weiter und so fort. Und das habe ich vielleicht als Sportler, als Spieler weniger gehabt.
Das heisst, am Wochenende mit deiner Familie vibriert dein Handy nicht, wenn wieder irgendwo auf einem Schweizer Platz ein Goal passiert ist.
Schön wäre es, wenn mein Handy würde nicht vibrieren, aber okay. Ich sage mal so, ich bin am Lehren, dass auch wenn vibriert, vielleicht die Welt nicht gerade runtergeht. Ich kann vielleicht eine Stunde später anrufen. Das schaffe ich auch nicht immer.
Ja. Also, sehr schön. Ganz herzlichen Dank, dass du da gewesen bist.
Merci vielmals.
Das Interview war sehr, sehr spannend gewesen und auf deinem Weg weiterhin alles, viel Erfolg. Wir beobachten es natürlich für da. Und hopp Schweiz sowieso.
Ja. Hopp Schweiz und danke euch. Es war cool gewesen.
Sehr gerne.
Wenn dir ausgestrahlt wird, der Podcast, bist du schon wieder voll mit der Nazi unterwegs.
Gut, dann freue ich mich aus wo auch immer uns oder uns zu hören.
Sehr schön. Danke vielmals.
Danke euch.